Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Ein Blick auf unsere Themen. In Berlin gibt es eine neue Debatte über eine mögliche Steuer auf Kohlendioxid. Neues Paradies im Ruhrgebiet. Die Renaturierung der Emscher ist fast beendet. Sandaufspülungen. Ameland und andere Ferienorte in den Niederlanden brauchen breiteren Strand. Mehr Geld fürs Filmabo, Netflix und die neuen Konkurrenten. Ohne Abschläge in die Frührente. Dazu unser Verbrauchertipp heute. Und zunächst geht es um den Einsatz des Entwicklungsministers für Klimaschutz. Eine Reise wie eine Mission. Entwicklungsminister Gerd Müller will Russland ins Boot holen. Es geht um drei heikle Themen, unter anderem den Klimaschutz. Bei den großen Themen der Zukunft kommen wir an Russland nicht vorbei, sagt der Minister. Zuerst traf Gerd Müller in Moskau den russischen Vizeministerpräsidenten Gordejew. Einzelheiten von Nina Barth.
Es sind drei große Brocken, die Entwicklungsminister Gerd Müller in Russland angehen will. Den internationalen Klimaschutz, die nachhaltige Entwicklung und die Sicherung der Welternährung. Alles Punkte, in denen sich Russland bisher nicht gerade hervorgetan hat. Aber Müller sagt, genau darum geht es. Russland muss mit ins Boot.
Russland ist das größte Land der Welt. Das heißt, die Frage, wie lösen wir die Herausforderung der Welternährung, oder die Überlebensfrage des Klimaschutzes, das geht nur mit Russland.
Das erste Treffen seiner Reise verlief schon mal gut, sagt Müller, denn der russische Vizeministerpräsident Gordejew habe angekündigt, dass Russland vorhabe, noch in diesem Jahr den Pariser Klimaschutzvertrag zu ratifizieren. Es habe bisher zwar Signale in die Richtung gegeben, aber
heute kam ein klares Ja. Wir ratifizieren, wir haben einen klaren Zeitplan und wir haben klare Vorgaben der Minimierung. Russland will auf 75% des Ausstoßes von 1990 in den nächsten Jahren bis 2025 kommen, so die Aussage von Gordejew.
Bisher nur eine Ankündigung, aber eine, die den Entwicklungsminister hoffen lässt. Außerdem wollen Deutschland und Russland ihre Zusammenarbeit auf dem Gebiet Klima- und Umweltschutz vertiefen.
In dem Gespräch wurde vereinbart, dass wir eine Arbeitsgruppe einrichten, wo wir nicht nur die Ministerien zusammenbringen, sondern auch Wissenschaftler und Praktiker, das Thema Klimaschutz konkret anzugehen. Da geht es auch zum Beispiel um die Frage Aufforstung, Artenschutz, die Vorbereitung der großen Biodiversitätskonferenz nächstes Jahr in China. Und ich möchte das auch in die Breite bringen. Russland hat starkes Interesse an unserer Technologie im Bereich Abfallbewirtschaftung, Kreislaufwirtschaft, Recyclingwirtschaft.
Bisher ist Müller mit seinen Gesprächen in Moskau zufrieden, was man von der Planung seiner Reise im Vorfeld nicht gerade behaupten kann, denn Müller war wieder einmal von einer Panne eines Regierungsfliegers betroffen. Eigentlich hätte Müller mit der Maschine nach Russland fliegen sollen, die in der vergangenen Woche in Berlin-Schönefeld die Panne hatte und notlanden musste. Eine Ersatzmaschine bekam der Entwicklungsminister nicht.
Es ist unsäglich. Ich bin auf Linie umgestiegen und man muss sich auch die Frage stellen, ob man überhaupt noch sicher ist in solchen Flugzeugen. Aber Linie macht halt vieles schwieriger und kostet mehr Zeit.
Und deshalb musste Müller den eigentlich geplanten Besuch in Wolgograd streichen. Stattdessen besucht er nach weiteren Treffen in Moskau jetzt nur noch das rund 500 Kilometer südlich gelegene Woronesch.
Russland kündigt an, das Pariser Klimaschutzabkommen ratifizieren zu wollen. Entwicklungsminister Gerd Müller ist dort auf Überzeugungsreise unterwegs. Die Emscher war einmal die Kloake des Ruhrgebiets und das ist wörtlich zu verstehen. Sie war eine in Beton gefasste Abwasserrinne nach oben offen. Als sich dann aber das allmähliche Ende des Ruhrbergbaus abzeichnete und der Strukturwandel dort einsetzte, entstand der Plan, aus der Emscher wieder einen richtigen Fluss zu machen. Das war 1991 und jetzt, knapp 30 Jahre später, ist die Wiederbelebung fast geschafft. Vivien Leue war an der Emscher.
Was wir hier sehen, ist ein renaturierter Gewässerlauf. Das heißt, das war hier mal früher eine Köttelbecke, wie man so im Ruhrgebiet tatsächlich sagt, weil eben ganz offen die Köttel hier wirklich oberirdisch schwamm und das Ganze hier auch nicht besonders gut gerochen hat.
Ilias Abawi steht an einem grünen Flussbett in Essen-Frohnhausen und zeigt auf den leise plätschernden Borbecker Mühlenbach, einem Zufluss zur Emscher. Abawi ist Sprecher der Emscher Genossenschaft, einem Wasserwirtschaftsverband, dem Kommunen, Industrie- und Gewerbebetriebe der Region angehören. Er erklärt, dass hier vor wenigen Jahren anstelle des Flusses eine Betonrinne Abwasser transportiert hat. Offen schwamm eine Brühe aus Köttel, wie Kotklümpchen im Ruhrgebiet heißen, Chemikalien und anderen Stoffen vorbei. Kaum vorstellbar.
Dieser Abschnitt ist vor circa 2 bis 3 Jahren fertiggestellt worden. Deswegen sieht es noch recht überschaubar und ja fast schon nackt aus, aber eben auch schon sehr schön. Wenn wir jetzt mal in Fließrichtung blicken, dann ändert sich die Optik jetzt ein klein wenig. Da gibt es einen kleinen Auenwald, also da stehen die Bäume jetzt richtig hoch drin. Und dieser Bauabschnitt wurde vor knapp 8 bis 9 Jahren fertiggestellt.
Im gesamten Ruhrgebiet umfassen die Emscher und ihre zahlreichen Nebenflüsse eine Strecke von 326 Kilometern. Etwa die Hälfte davon ist mittlerweile renaturiert.
1991, als der Emscher-Umbau beschlossen wurde, da haben uns nicht wenige den Vogel gezeigt. Und mittlerweile leben Eisvögel hier an der Emscher, die ein absolutes Qualitätsmerkmal sind.
Etwas mehr als 5 Milliarden Euro soll der jahrzehntelange Umbau insgesamt kosten. Bisher ist die Emscher Genossenschaft hier im Plan. Und ein Großteil der Arbeiten ist schon geschafft. Um den Fluss wiederzubeleben, baute die Genossenschaft in einem ersten Schritt hunderte Kilometer an Abwasserkanälen.
In den vergangenen, ja, über 100 Jahren eigentlich, konnte man keine unterirdischen Abwasserkanäle bauen hier im Emscher Gebiet, weil es aufgrund der Bergsenkungen infolge des Kohleabbaus zu Beschädigungen dieser Kanäle gekommen wäre.
Deshalb wurden die Abwässer jahrzehntelang ungeklärt in die Emscher und ihre Nebenläufe geleitet. Damit das Wasser gut abfließt und die ganze Kloake nicht über die Ufer tritt, wurde der Fluss außerdem in ein tiefes Betonbett gelegt, wobei es eigentlich da schon gar kein Fluss mehr war, sagt Elias Abawi.
Die Ruhr gab der Region ihren Namen, aber die Emscher ließ ihr Leben.
Nun wird die Emscher nach und nach wiederbelebt. An vielen Stellen, an denen der Fluss nicht mehr durch Abwässer belastet ist, ist bereits das Betonkorsett entfernt worden. Der Fluss schlängelt sich wieder durch ein natürliches Bett.
Dann ist Mutter Natur dran und sorgt alleine für Ordnung.
Für viele Anwohner wie Willigard war es unvorstellbar, dass aus der stinkenden Kloake tatsächlich wieder ein natürlicher Fluss werden könnte.
Dieses ist jetzt der Hörder Bach.
Der Dortmunder steht im Stadtteil Hörde an einem Zufluss zur Emscher und blickt auf ein paar Enten im Wasser. Gart ist 81 Jahre alt und mit der Kloake vor seiner Haustüre aufgewachsen.
Als ich dann das erste Mal die Emscher sah, wo sich die Sonne drin spiegelte, da wurde es mir schon anders. Also das war für mich ein beeindruckendes Erlebnis.
Das Dortmunder Stadtviertel Hörde hat sich durch die Renaturierung des Flusses gewandelt. Auf dem Gelände eines stillgelegten Stahlwerkes entstand außerdem ein See, direkt neben der Emscher. Aus einem ehemaligen Industriestandort ist ein Erholungsgebiet geworden.
Man pilgert hin, man steht am Ufer. Also es ist schon trotz der vielen Bebauung ein Paradies geworden, muss man sagen.
Zurück zum Borbecker Mühlenbach in Essen. Elias Abawi ist stolz, dass das gewaltige Renaturierungsprojekt bisher so gut funktioniert.
Es gibt zahlreiche interessierte Anfragen aus dem Rest der Welt, wo teilweise aktuell noch Bergbau betrieben wird und wo es eben auch solche Kloaken gibt, die einst mal Gewässer waren und dann degradiert wurden zu offenen Schmutzwasserläufen.
Nun gibt es also ein Paradies vor der Haustür, denn die Renaturierung der Emscher ist nahezu abgeschlossen. Jedes Jahr gehen an der niederländischen Küste ein paar Meter Strand verloren. Das liegt zum einen an starken Strömungen, zum anderen aber auch am steigenden Meeresspiegel. Seit fast 30 Jahren werden die Nordseestrände deshalb mit Sand aus dem Meer aufgefüllt. Jetzt zum Beispiel der von Ameland, einer beliebten Urlaubsinsel im Wattenmeer. Ludger Katzmierzak berichtet.
In der Nordsee vor der Westküste von Ameland liegt die Volvox Olympia. Das Baggerschiff saugt tonnenweise Sand vom Meeresboden auf und bläst diesen über kilometerlange Rohrleitungen an den Strand. Wie eine Fontäne schießt der Schlamm aus den Rohren und wird dann von 2 Bulldozern gleichmäßig verteilt. Dass der Strand bei Hollum verbreitert werde, sei keinesfalls ein rein kosmetischer Eingriff, um die Touristen zufriedenzustellen, sagt der Ameländer Piet van Teunen.
Gaan wij niets doen, Dann kriegen wir die Füße nass.
Würden wir hier nichts tun, bekämen wir nasse Füße. Die Dünen könnten brechen und bei einem starken Sturm könnte die Insel ein paar Meter unter Wasser stehen.
Ein paar Meter Wasser haben wir stehen.
Jedes Jahr wird der Strand an der Westküste ein paar Meter schmaler. Gründe dafür sind die starke Strömung und eine Vertiefung im Meer, die Sand vom Strand wegzieht. Und durch den Klimawandel steigt gleichzeitig der Meeresspiegel, laut Statistik um knapp 2 Millimeter pro Jahr. Der Staat, so Robert Salstra von der Straßen- und Wasserbehörde Rijkswaterstaat, könne die niederländische Küste daher nicht sich selbst überlassen.
Es ist gebräuchlich, dass wir ungefähr um die 4 Jahre zurückkommen auf Plätze, wo die Küsterosie anhält.
Es ist üblich, dass wir ungefähr alle 4 Jahre dahin zurückkehren, wo die Küste erodiert. Wir haben hier vor 4 Jahren 1,3 Millionen Kubikmeter Sand aufgeschüttet, ungefähr die Hälfte der heutigen Menge. Aber der alte Sand ist größtenteils wieder verschwunden. Deshalb nehmen wir diesmal auch etwas mehr, in der Hoffnung, dass wir damit 4 bis 5 Jahre auskommen.
In der Hoffnung, dass wir echt 4, 5 Jahre mehr vorauit können.
Bis Juni sind die Baggerschiffe vor Ameland Tag und Nacht im Einsatz. Sie sollen den Strand mit 2,4 Millionen Kubikmeter Sand auffüllen. 4 weitere Millionen Kubikmeter werden auf dem Meeresboden direkt vor der Küste verteilt. Ich denke, wenn wir fertig sind, wird der Strand hier 2 bis 2,5 Mal breiter sein als vorher und er wird auch 2 bis 3 Meter höher.
3 Meter umhoch.
Auch an anderen Küstenabschnitten zwischen Seeland im Süden und den Wattenmeerinseln im Norden wird in den kommenden Monaten Sand aufgeschüttet, in Domburg, Katwijk, Egmond und Scheveningen. Pünktlich zu den Sommerferien aber sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Auch die rund 500.000 Touristen auf Ameland erwartet dann ein sauberer und vor allem breiter Nordseestrand.
Mehr Sand und Strand für Ameland und für andere Urlaubsgebiete an der niederländischen Nordseeküste auch. Apple und Disney könnten mit ihren neuen Angeboten, die zum Jahresende in den USA starten sollen, dem Primus aus dem Silicon Valley Nutzer abjagen, Netflix, dem Produzenten von Erfolgsserien. Sicher ist schon jetzt, Disney wird mit seiner neuen Plattform, die im nächsten Jahr vermutlich auch in Deutschland startet, deutlich günstiger sein als Netflix. Über mögliche Veränderungen, auch für Abonnenten, berichtet Markus Schuler.
Genau genommen hat Netflix 2 große Probleme an der Backe. Problem Nummer 1, die Finanzen. Das Silicon Valley-Unternehmen lebt über seine Verhältnisse. Es hat Schulden in Höhe von $8 Milliarden angehäuft. Und es ist Produktionsverpflichtungen für die kommenden Jahre in Höhe von mehr als $18 Milliarden eingegangen. Damit stellt es pro Jahr Dutzende neue Serien und Spielfilme her. Exklusiv. Netflix lizenziert seine Produktion nicht an andere, an Fernsehsender. Es unterbricht seine Filme auch nicht für Werbung. Medienexperte Steven Chaichik von der Washington Post erklärt im Interview mit dem TV-Sender CNN, worauf das Geschäftsmodell von Netflix gebaut ist. Abonnenten. Wenn die aber wegbrechen, dann gibt es derzeit niemanden, von dem sie zurückgewonnen werden könnten. Bei der Konkurrenz gibt es die Abhängigkeit von nur einer Erlösquelle nicht. Disney produziert Kinofilme, es besitzt Ferienparks und unterhält lineare TV-Sender wie ABC oder ESPN. Streaming-Neukonkurrent Apple stellt Smartphones und Computer her. Und Amazon betreibt ein Online-Kaufhaus und das weltweit größte Cloud-Angebot. Medienexperte Zeitschick. Wenn die Konsumenten in Massen ihre Streaming-Abos kündigen, es zu einer Wirtschaftskrise zum Beispiel kommt, wo alle sparen müssen, dann können das Disney, Comcast oder Warner Media wegstecken, weil sie weitere Standbeine im Markt haben. Netflix hat die nicht. Und die Wirtschaftsgeschichte der USA lehrt uns, dass es Firmen schwer haben, die nur über ein Geschäftsmodell verfügen. Solche Firmen werden aufgekauft. Ein Problem von Netflix ist also seine Abhängigkeit von einer einzigen Einnahmequelle. Erst vor wenigen Tagen hat es seine Abo-Preise angehoben, in Deutschland und den USA. Disney wird im Herbst mit Disney Plus mit Kampfpreisen in den US-Markt gehen. Es kostet nur die Hälfte von Netflix. Kann das ein Netflix aushalten? Und das bringt uns zu Problem Nummer 2, die Inhalte. Netflix produziert wie kein anderes Unternehmen Inhalte am Fließband, in hoher Qualität, weltweit. Es kommt nach den jüngsten Quartalsergebnissen auf 149 Millionen Zahlen der Abonnenten. Doch ein Teil seiner Inhalte, vermutlich mehr als die Hälfte, stammt von anderen Anbietern, ist also lizenziert, zeitlich begrenzt. Diese Inhalte kommen zum Beispiel von Disney oder Warner Media, zu dem auch der erfolgreiche Pay-TV-Sender HBO gehört. Schon jetzt ist klar, Warner Media will weiter Lizenzverträge mit anderen abschließen, auch mit Netflix. Disney fährt aber eine andere Strategie. Es zieht immer mehr Inhalte von Netflix ab, um sie exklusiv auf seiner eigenen Plattform zu haben. Ich glaube, Disney hat gute Chancen, Netflix in puncto Zahl der Abonnenten herauszufordern. Sie haben die Inhalte. Wird Netflix darunter leiden? Ich glaube nicht, dass die 55 Millionen Netflix-Abonnenten in den USA den Dienst verlassen werden. Medienexperte Zeitschick von der Washington Post vertritt eine ähnliche Meinung, wie sie Netflix-Chef Reed Hastings immer wieder geäußert hat. Es sei genug Platz für alle da, meint Hastings. Zeitschick glaubt aber, dass die Hochzeit von Netflix bald vorbei sein könnte, jedenfalls was die Zahl der Abonnenten angeht. Ich glaube, Netflix muss nicht die meisten Abonnenten haben, um überleben zu können. In der Unterhaltungsbranche ist genug Platz für viele Unternehmen. Hastings und sein Produktionschef Soranos haben schon in der Vergangenheit gezeigt, dass sie sich immer wieder neu erfinden können. Ich würde sie nicht abschreiben, aber ihre Dominanz wird abnehmen.
Mehr Geld fürs Filmabo. Netflix bekommt bald zahlungskräftige Konkurrenz. Seit dem Wochenende wird wieder über eine CO2-Steuer debattiert. Müssen Benzin, Diesel, Heizöl und Gas teurer werden? Und wenn ja, wie viel, damit sich das Verbrauchsverhalten ändert? Barbara Schmidt-Matern mit einem Stimmungsbild aus dem politischen Berlin.
Ginge es nach Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, wäre der Freistaat längst Vorreiter beim Klimaschutz. Nun aber ist es ausgerechnet der bayerische Finanzminister Albert Füracker, der auf die Bremse tritt. In der Debatte um eine CO2-Steuer wirft der CSU-Politiker der SPD vor, immer nur eine Antwort zu haben, nämlich Steuererhöhungen. Diese Attacke geht gegen die Bundesumweltministerin. Die hatte schon Ende März im Deutschlandfunk erklärt.
Ich glaube, dass wir Anreize geben müssen, CO2 einzusparen. Deswegen habe ich ja auch einen Vorschlag gemacht, dass wir über sowas wie einen CO2-Preis reden.
Sagt die Sozialdemokratin. Konkret legt sich Schulze jedoch gar nicht fest im Moment, wie so ein CO2-Preis denn genau berechnet und gestaltet werden könnte, was er die Häuslebesitzerinnen, Autofahrer und Flugreisenden konkret kosten würde. Schulze sagt nur,
dass wir schauen, wie wir CO2 so bepreisen, dass es einen Anreiz gibt, das einzusparen, ohne dass wir diejenigen mit kleinen, mit niedrigen Einkommen zu stark belasten. Weil das geht ja auch nicht. Die können ja, wenn man wenig Geld verdient, dann wohnt man meistens in einer Mietwohnung, hat kein Eigentum, kann also auch gar nicht darüber entscheiden, ob die Wohnung gedämmt wird. Und da einfach jetzt Geld draufzuschlagen, das geht ja nicht.
Fest steht aus Sicht der Umweltministerin nur, dass für den Klimaschutz eine Änderung des Steuersystems nötig ist. Ihr Parteifreund Olaf Scholz wird so deutlich allerdings nicht. Der Finanzminister will eine CO2-Abgabe zwar nicht ausschließen, all das werde aber noch diskutiert. Angela Merkel klingt unterdessen entschlossen, nennt aber ebenfalls noch keine Details, sondern lediglich den Zeitplan.
Wir müssen auch noch einmal diskutieren, ob wir sektorweise CO2 einsparen oder ob wir die Bepreisung von CO2 insgesamt noch stärker in den Fokus rücken. Darüber werden die Debatten in den nächsten Monaten auch gehen.
Der Klimaschutz sei für die Bundesregierung jedoch ein wichtiger Teil ihrer Arbeit, betont die ehemals sogenannte Klimakanzlerin. Tatsächlich haben sich Tonfall und Prioritätensetzung im Bundeskabinett in den vergangenen Monaten deutlich verschoben. Der Kampf gegen die klimaschädlichen Treibhausgase ist mittlerweile zu einem Top-Thema geworden. Die umfrageverwöhnten Grünen fordern das seit langem. Aber auch die Wirtschaft sagt ganz klar:
Die Industrie vertraut hier auf die Politik, dass sie letztendlich ein schlüssiges und ausgewogenes Gesamtkonzept vorstellt.
Fordert Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Der CO2-Preis sei inzwischen so eine Art rosa Elefant im Raum, in aller Munde sozusagen, meint Kempf. Einig sind sich Wirtschaft und Politik zwar, dass es sinnvoll ist, den CO2-Ausstoß zu verteuern, zumal das umgekehrt klimafreundliche Technologien begünstigen und die Verbraucher zum Energiesparen animieren würde. Doch der Weg dahin ist komplizierter als das Ziel. Während die einen, unter anderem Bundesumweltministerin Schulze im aktuellen Spiegel-Interview, für eine CO2-Steuer plädieren, wollen die anderen lieber den europäischen Emissionshandel ausweiten.
Soweit die Informationen von Barbara Schmidt-Matern.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer früher in Rente gehen will, muss Abschläge in seine Finanzplanung einbeziehen, etwa 0,3% pro Monat. Um das zu vermeiden, gibt es die Möglichkeit, freiwillig in die Rentenkasse einzuzahlen. Dann ist auch eine Rente mit 63 statt 65 ohne finanziellen Verlust möglich. Wie das geht und für wen es sich lohnt, hören Sie im Verbrauchertipp von Susanne Lettenbauer.
Erwarten Sie eine Abfindung oder eine Erbschaft? Haben Sie mehrere tausend Euro übrig und bekommen dafür bei der Bank keine Zinsen mehr? Die Deutsche Rentenversicherung bietet seit anderthalb Jahren die Möglichkeit für gesetzlich Versicherte, freiwillig Zahlungen zu leisten, um früher in Rente zu gehen, ohne Einbußen. Die Voraussetzungen: eine Einzahldauer von 35 Jahren und die Vollendung des 50. Lebensjahres, erklärt Rentenberaterin Sandra Wissen von der Deutschen Rentenversicherung DRV Bayern Süd.
Man muss dann im Prinzip einen Antrag stellen und dieser Antrag wird dann eingereicht bei der Rentenversicherung. Dann wird ein Bescheid erteilt im Prinzip, wo dann die Möglichkeit eben erläutert wird, in welcher Höhe man diesen Beitrag ausgleichen kann.
Die notwendigen Beratungstermine sollten unter einer bundesweiten Servicenummer vereinbart werden, so die Beraterin. Dort werden die Zahlen konkret berechnet. Geht man zum Beispiel ein Jahr früher in Rente, bedeutet das einen Abschlag von rund 50 Euro, bei 2 Jahren 100 Euro und bei 3 Jahren rund 150 Euro.
Also wir machen mal ein Beispiel, um jetzt einen Abschlag von 100 Euro im Monat ausgleichen zu können, muss man rund 26.000 Euro nach derzeitiger Rechtslage entrichten.
Bei 50 Euro Abschlag wären es 12.000 Euro, die man hinzuzahlen müsste. Bei 150 Euro 38.000 Euro und bei 200 Euro müsste man gleich 53.000 Euro für einen kompletten Ausgleich einzahlen. Die Überweisung erfolgt entweder als Gesamtbetrag oder gestaffelt, aber höchstens 2-mal im Jahr. Monatlich ist nicht möglich. Wenn die Rente 20 Jahre lang gezahlt werde, dann liege die Rendite bei 2-3%. Rentenerhöhungen sind dabei mit eingerechnet. Auch die hinterbliebenen Rente werde damit aufgestockt. Und falls das Geld doch ausgeht?
Also da besteht keinerlei Verpflichtung. Es ist ja eine freiwillige Zahlung, die Sie dann leisten. Sie können das auch stoppen. Sie können sagen, ich möchte nur einen Teil dieses Abschlags ausgleichen. Also es besteht keinerlei Verpflichtung, den komplett auszugleichen.
Attraktiv wird die Sonderzahlung zum Ausgleich von Rentenabschlägen durch einen hohen Steuerfreibetrag. In diesem Jahr können 88% der Einzahlungen geltend gemacht werden, also rund 21.400 Euro. 2020 steigt der Freibetrag auf 90% und im Jahr 2025 ist eine 100%ige Entlastung angekündigt. Prinzipiell sei die Einzahlungsmöglichkeit gut, sagt der stellvertretende Landesgeschäftsführer vom Sozialverband VdK Bayern, Herbert Lochbrunner. Vor allem mit Blick auf andere Anlagemöglichkeiten. Außerdem kann man dann 2 Jahre früher in Rente gehen, muss aber nicht. Wer länger arbeitet, hat später einen entsprechend höheren Rentenanspruch. Viele Menschen hätten allerdings gar nicht 20.000 oder 30.000 Euro übrig. Und
das ist grob gesagt eine Wette auf den eigenen Tod, weil wenn sie früher versterben sollten, dann ist das Geld weg. Es ist nicht wie auf dem normalen Kapitalmarkt, wo dann die Erben noch in der Regel dann profitieren. Im besten Falle halt, wenn sie verheiratet sind, dann die Witwe oder der Witwer, der dann noch profitieren kann, aber auch nur zum gewissen Teil.
Der Verbrauchertipp von Susanne Lettenbauer. Verbraucher, die nach einem Anbieterwechsel weder Telefon noch Internet nutzen können, sollten nach Ansicht der Grünen Anspruch auf Entschädigung bekommen. Der Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer schlug vor, künftig pro Tag ohne Anschluss eine Entschädigung von 100 Euro zu erheben, die die Firmen an die Kunden zahlen müssten. 2018 wurden bei der Bundesnetzagentur 2.350 Fälle angezeigt, in denen der Telefon- oder Internetanschluss nach einem Anbieterwechsel mehr als einen Tag lang tot war. Sri Lanka, die Ukraine und Nordirland sind gleich Stationen in den Informationen am Mittag mit Stefan Heinlein am Mikrofon. Umwelt und Verbraucher geht zu Ende. Im Studio war Susanne Kuhlmann.